Herzlich willkommen bei unserer 121. Sendung Thuringio Internacia, dem Esperanto-Magazin von Radio Frei aus Erfurt. Gekare, koran bonvenon, cilacent dudek unua eldono de Thuringio Internacia, la Esperanto-Magazino de la Libera Radiostazio Radio Frei el Erfurto Germanlando. Was steht auf dem heutigen Programm? Wir lernen Josefat Kuntsevich kennen, einen Heiligen aus Weißrussland, einen Märtyrer der Kirchenunion mit Rom. Dann gibt es heute eine zweigeteilte Bücherecke, Gedichte von Price und Prosa, eine Geschichte von Devjatnin. Und am Schluss spazieren wir durch Weimar, sind am Tempelherrenhaus im Grand Hotel Russischer Hof und reden über die Freimaurerloge Anna Amalia zu den drei Rosen. Und diese drei Sachen haben einen inneren Zusammenhang, wie wir sehen werden. Musik gibt es wieder, geistliche Musik von Christoph Dalitz, der schon öfters unsere Sendungen mit seiner Musik schöner gemacht hat. Herzlichen Dank. Kikara jen la hodiaŭa programo, mi aŭdos pri la sanktulo Josefat Kuntsevich, martiro de la unuo de orienta eklezioj kun Romo. Poste mi havas separitan beletran angulon, unue poesie con poemo de Price, cae poste prose con historio de Devjatnin, nome instruita mimikisto. Poste ni estos en Weimaro, cae visitos la Templaneion, la Hotelon Russischer Hof, cae parolos pri la Framasonisma Logio Anna Amalia zu den drei Rosen, cae ciui triagioi havas internan connexon. Musikon ni audos spiritan musikon de Christoph Dalitz, cion ni volas danki liam ofte plibeligis nien ilsendoen. Si vi volas kontakti nin, bon volos sendi retpostagen alla sequanta adresso Esperanto ce radio minus signo foro ei.de. Bonon distrigion desiras al vi, Bernhard Schweiger. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, unsere E-Mail-Adresse lautet esperanto@radio-frei.de. Gute Unterhaltung wünscht Bernhard Schweiger. Heute am 14. November begehen wir den Gedenktag des heiligen Josefat Kuntsevich, geboren 1580 in Wolhynien in der Ukraine, heutige Ukraine, und gestorben am 12. November 1623 in Witebsk im heutigen Weißrussland. Er war Sohn orthodoxer Eltern und Kaufmann. Als er jung war, da traf er in die römisch-katholische Kirche ein, und zwar genauer in die unierte ukrainisch-griechisch-katholische Kirche. Es gab ja dann ab dem 17. Jahrhundert auch Kirchen des ostkirchlichen Ritus, die mit Rom uniert waren, also in der Einheit mit dem Papst lebten und leben. 1604 wurde er dann im Kloster der Heiligen Dreifaltigkeit in Wilna im heutigen Litauen Mönch beim Orden der Basilianer, und sein Name wurde Josefat. Geboren wurde er als Johannes. Zusammen mit seinem Ordensbruder Josef Rutschki, der war dann 1614 Metropolit in Kiew, hat er das Mönchsleben neu organisiert und auch die Gründung von zwei neuen Klöstern glückte ihm. Durch diesen Freund wurde er zum Bischof von Witebsk ernannt, dann Erzbischof in Polog, heute Polaschk in Weißrussland. Mit Nachdruck hat er gefördert, wie schon gesagt, die Einheit seiner Kirche mit dem Papst in Rom. Und so wurde in ganz Weißrussland 1620 die Union durchgeführt und der Klerus neu organisiert und Gemeinden neu aufgestellt. Aber dieses so segensreiche Wirken verschärfte auch die Spannungen mit dem Bischof der orthodoxen Kirche von Polog, nämlich mit Smotritschki. Und so wurde Josefat Kuntsevich bei einer Visitation von Gegnern der Union erschlagen und zwar mit einer Axt. 1916 kamen seine Reliquien nach Wien in die Barbarakirche und 1963 Teile davon in den Petersdom nach Rom. Seligsprechung war 1643 und die Heiligsprechung 1867. Das war gleichzeitig der erste Vertreter einer mit Rom unierten Kirche, der heilig gesprochen worden ist. Doce care hodiaus das latec quara de novembro cae festo dago de sancto. Josefat Kuntzewitsch, Kynas Kitschis en leiaro 1508 en Vladimir Volunsky in Volhynio en Ukrainio hodiaua Ukrainio Cercio mortis en la dectur de novembro 1623 en Vitebsk en nuna blanca Ruslando. Estis la filo de ortodoxae gepatroi cae commercisto, kiel junulo li convertigis alla cun Romo unigita ecclesio la Ukrainia greca catholica ecclesio. Cae en 1604 li igis in monacheo della Sancte Triunuo en Vilno Monaco, ce la ordeno della Basilianoi, ca uni donis al li la ordena nomon Josefat, cun sia ordenano Josef Rutschke, cio igis en 1604 metropolito in Chievo, cun li li organisis nove la vivon de la monacoi, ca ecz du novae klostroi, probis fundigi danke alla agado de Josefat. Cae 1607 li nomumitis episcopo de Vitebsk, cae en 1618 li igis cef episcopo de Polok in la tiama Polando, la nuna Blanca Ruslando, cae die la urbo nomicias hodiau Polašk. Li tre engagigis nia Josefat Kuntzewitsch pri la unio cum la papo en Romo, cae iela comenzo de la jaro 1620, la unio povis effectivici en tuta Blanca Ruslando. Kuntzewitsch anca sorgis pri multa reformoe, ene de la clericaro, cae nov organisis la comunumen. Sed tia tiam bena agado, anca pli acrigis la conflicton cum la episcopo de la ortodoxa Ecclesio in Poloč cun episcopus Mutrički. Ca tiel ocasis, ca dum visitata voyagio, Kuntzewitsch per haco murditis fare de malamicoe de unio cun Roma. Ia reliquoe venis in 1906 Viennon in la pregeon de Sancta Barbaro por savi ilin contra eventuala blasfemigo fare de ortodoxuloi. Patoi venis in 1963 al Romon in la Cathedralon de Sancta Petro. Li declaritis benato in la decessa de maio 1643, ca in la tutecnaua de junio 1867 li sanctuligitis cil martiro de la unuezzo, ca temis pri la unua representanto de ecclesio unuigito cun Romo, quo igis sanctulla.
Ni canto novan canton bella signoro, ni canto pri gloro de lia nomo, cial estas granda cae tre glorinda, ni canto alli Alleluia, ni canto novan canton, bella signoro, ni canto pri gloro de lia nomo, cial estas granda, cae tre glorinda, ni canto alli Alleluia. La cielo gioiu, la terra estu gaia, canto con gioio, già Dio venos poiudi, super la mondo li udos con justi. Mezzo,
ni cantu novan canton alla Signoro, ni cantu pri gloro de mio nomo, char estas granda cae tre glorinda, ni cantu alli, alleluia, ni cantu novan canton alla Signoro, ni cantu pri gloro de mio nomo, char estas granda cae tre glorinda, ni cantu alli, alleluia, ni cantu alli, ni cantu alli, alleluia.
Liebe Literaturfreunde, es wird wieder mal Zeit, dass wir erst zum zweiten Mal, wie ich mich fast schäme zuzugeben, erst zum zweiten Mal, dass wir uns wieder mit Originaldichtung, also nicht mit Prosa und auch nicht mit in Esperanto übersetzter Literatur, sondern mit Original-Esperanto-Dichtung auseinandersetzen. Diesmal mit Brian Price Haywood, geboren 1910, 1942 gestorben. Er war Missionar und arbeitete für die Quäker mit der berühmten Literaturzeitschrift Literatura Mondo. Er hat viel zusammengearbeitet und 1934 erschien in der im gleichnamigen Verlag Literatura Mondo unter der Redaktion von Kalman Kolodziej das Werk Dektu Poetoe. Dort finden wir auch einige Sachen von Price Haywood. Kekare hodiaŭ ni denove okupiĝos pri originala Esperanto poezio, hodiaŭ pri aĵoj de Brian Price Haywood, kiu naskiĝis en 1910 kaj mortis en 1942, li estis misiisto kaj laboris por la Societo de Amikoj ĉefe en Germanlando. Ankaŭ kunlaboranto li estis kun la fama gazeto Literatura Mondo, kaj skribis kontribuaĵojn por Dektu Poetoj, libro kiu aperis en 1934 ĉe la samnoma eldonejo Literatura Mondo. Tiun ĉi projekton organizis kaj redaktis Kalman Kolodziej, kaj li tie skribis pri Price Haywood. Mi citas: "Naturdetaloj kaj rapide forvelkantaj, momentaj sed eternvalidaj en sia momenteco, humoroj certamane captitae. Plesurado pri etae gioio, jen la plei felicae temoi de Price Haywood. Le habas tion magian povon, che cia bagatelo igas, grava sub lia mano, cia efemero igas, dauragio. Pri tioi etae gioioi li povas canti, tiel sugestie che la tutta iaro igas un nura canto. Cantata calendaro, cion oni devas cun canti. In siai tempo poemoe li effectas per la forto de sia absoluta convincigio, cae per la turn riccio de sia lingua, cium martellas en nin argumentoin, pola ciam novae, fresciae, frappae, viticae bildoe, liae linguo stilo formo, cium li tiel malshatas en uno el sia poemoe, estes tiel maturae che ni raite povas de li mem attendi tion epopeon viv reechan, scribis Kolodziej pri la poeto Price Haywood. Cae hodiaŭ ni aŭdos kelkajn poemojn en la originalo Esperanta kun germana ne laŭvorta traduko. Jetzt gibt's einige Gedichte von Price Haywood im Esperanto-Original mit freier deutscher Übersetzung. Brikoj, Ziegel. Sur ciu verda campo cae pasteo, en ciu lastan jaron la tritico balansis sian capon au hordeo blu frustris, neniage en al formico audigas nun, nur sen espera veo. Ocasas io netirebla accia, diabla, crima cae hontinda ago, ne plu bovinoi sur genue macias la rician herbon dum junia tago, nun laboristo et tie mucon cracias. La ranuncolo cae la ruc papavo iam maculigis de calcezzo coto. Ne plu vespere sonas tril octavo de iu merl, cin anstatauis froto de mixilegoe por cementa lafo. Ho, bricoe, bricoe! Sate, nene ame, ancora ne contentae post formangio de tutae vert declivoe. Volas same engluti tiun ci, ach! Che ciangio, ocasas, Kie mordas viruc flamme. Und ist freie Übersetzung von Bricoy die Ziegeln. Auf jedem grünen Feld und einer Wiese, wo früher noch der Weizen war und das Getreide einer Ameise Sachen zuflüsterte, da ist heute nur mehr Leiden. Denn etwas Furchtbares geschah. Eine Tat, die fast kriminell ist, denn keine Kühe mehr fressen dort während eines Junitags das reiche Gras. Nein, jetzt machen dort Arbeiterlärm. Mohnblumen und Hahnenfuß werden jetzt von Kalk geweißt. Und auch die Amseln trillieren nicht mehr. Denn jetzt machen Mischmaschinen den Lärm. Ihr Ziegeln, ihr verdammten Ziegeln, ihr seid nie satt. Und selbst wenn ihr alle grünen Sachen weggefressen habt, dann wollt ihr euch noch in diese Reihen quetschen. Was für ein Wandel passiert dort, wo ihr in roter Flamme leuchtet. Also ein sehr modernes Gedicht, was die Betonierung unserer Landschaft betrifft. Canon Latour Poemo, nun das zweite Gedicht, Contrasto, Kontraste. Extere vipas vitroin hailo pluvo, trif ventoi dentoin per acracia bru agazzas, endome cuscias mi en la bancuvo en varma mola mar, corlula luxe lace pazzas. Extere jen novembro, tim panica hurladas quasi lupoi tra ebeno Siberia, endome grassas pietropic Africa narcotas min, wie flosses vor in statu amphibia. Und jetzt eine freie Übersetzung von Contrasto, Kontraste. Draußen, da stürmt es und die Fenster werden durchgeschüttelt. Aber drinnen im Haus bin ich jetzt in der Badewanne und habe meine Ruhe voller Luxus. Draußen ist jetzt November mit seiner Panikmache und wie durch eine sibirische Ebene ist der Sturm. Im Haus aber, da ist tropisch-afrikanische Wärme, die mich ganz benommen macht und mich gleiten lässt in einen Amphibienzustand. Ja, auch in dieser Anthologie, ich habe es vorher nur auf Esperanto vorgelesen, die in den 30er Jahren in Budapest erschienen ist. Budapest war ja in den 30er Jahren quasi Esperanto-Hauptstadt, auch mit vielen Ausgaben an Büchern, aber auch sonst, was Esperanto-Leben betrifft. Und dort hat eben der berühmte Kolodziej, Kalman Kolodziej, eben auch geschrieben über Price Heywood, dass er wirklich den Alltag verzaubert mit seinen Beobachtungen, hat ihn ganz, ganz stark gelobt in dem Vorwort zu seinen Gedichten. Und das merken wir auch irgendwie, dass er die Natur verzaubert und quasi das ganze Jahr besingt, alle kleinen und großen Sachen des Jahres. Canon la trio poemo Crocusa sur Alpo. Vaxo blanques, scivoleme apud neggio fru aprila, pushas sin el grund asila, simplanime flank al flanque la crocusa. Bocolaro. Quiu inter illicidas, streccio ocule, ne previdas, dun jara dormo, jussa freshon donis, quas angelois in passies daras illi, nec auscultis fringon trilli, el terceloi, quie dronis illi varme sub negiaro, blancas illi jensen movai. Post la dolcia dom, tut novai, sen amaro, cae sen larme en silento, illi miras pro la travidebla lumo, ve maloftas, ab el sumo, nec al iras lavento. Das dritte Gedicht, Krokus auf einer Alm. Weiß wie Wachs, in der Nähe vom Schnee im frühen April kommen sie heraus. Einer nimmt den anderen die Krokusse mit ihren Schalen. Und derjenige, der sich zwischen ihnen hinsitzt, sieht, sie geben als erste Kundschaft von der Frische des neuen Jahres. Sie sind quasi Engel, die das verkünden, wo noch niemand anderer, auch nicht die Vögel, dies tun. Die Krokusse, die sind weiß, ohne Bewegungen und ohne Bitternis und ohne Tränen. In Stille wollen sie bewundert werden wegen ihres durchsichtigen, hellen Scheins. Bienensummen ist selten noch. Und auch der Wind kann ihnen nichts anhaben. Und jetzt das letzte Lied, ein Wiegenlied, Canon La Laster, Canto Poemo de Price Haywood, Lulcanto. Fermo la ocula in cara, tui vi dormos. Ne plu blecos ventamara, ne plu stormos. Semidum la nigrae horoi apud restus, nec incubo, nec terruroi, pluvin pestos. Cusciu doce mia brusto et affilo, clino vin al mia brusto en tranquillo. En la pagna brac secura profundigiu, sub cielo, mol velura riposigiu. Mal proxime tondro fulmoi furiosu, cun profund spirantai pulmoi, vi riposu. For flotante, fe flugile, songio in formu, ot tranquille, plei, tranquille, dormo, dormo. Das letzte Gedicht, Lulcanto, Wiegenlied. Liebes, mach die Augen zu, bald wirst du einschlafen, dann wird kein schlimmer Sturm mehr rauschen. Wenn ich während der schwarzen Stunden dabei bleiben werde bei dir, dann wird dich auch kein Albtraum heimsuchen mehr. Leg dich doch auf meine Brust und sei still. Im sicheren Arm kannst du dich wohlfühlen und zur Ruhe kommen unter dem seidenen und weichen Himmel. In der Ferne, da mögen ruhig Stürme herumjagen. Du sollst dich ausruhen mit deinen tiefatmenden Lungenflügeln. Und du sollst Träume wie mit Flügeln formen. Still, noch stiller. Schlaf, schlaf.
Leite nulo in benu caenin gardu, leite nulo lum alvi passia visagio, cae faro coru vi, leite nulo.
Ja, eine kleine Geschichte, heute also quasi zweimal Literaturecke, einmal Poesie, einmal Prosa. Eine kleine Geschichte von Devyatnin. Devyatnin gehört zu den ersten Esperanto-Schriftstellern überhaupt. Ich mache so, damit wir auch ein bisschen Sprachübung haben. Ich lese es vor auf Esperanto und übersetze dann frei Satz für Satz in deutsche Sprache. Hodiaŭ ni havas du fojojn beletran angulon, nome poezie kaj en prozo, ĉar nun mi legos historion, historieton de Devyatnin. Vi certe konas lin, temas pri unu el la unuaj verkistoj en Esperanto, kaj mi tradukos frazon post frazo en la germana lingvon por havi ankaŭ lingvan ekzercon por la komencantoj. kaj la scivolemaj kiuj ankoraŭ ne scias ĉu ili iĝos kaj iĝu esperantistoj. Do pri la unua demando ni ne havas respondon, sed pri la dua ni povas ja diri kaj rekomendi iĝu esperantistoj ĉiuj vi. Instruita mimikisto, ein kluger Schauspieler. In la tempo de la servuta reito Sankt Peterburgon al veturis, uno instruita mimikisto, kiu publike annoncis, ke li povas per diversae signoe de manoe paroladi. Ne sole pri ordinarae obiectoe de la ciutaga vivo, sed ec pri obiectoe de filosofio, kai li fanfaronis, ke neniu povos kun li ec iom interparoli. Zu Zeit der Leibeigenschaft kam nach St. Petersburg ein professioneller Schauspieler, der öffentlich ankündigte, dass er mit diversen Handzeichen reden kann, nicht nur über alltägliche Dinge, sondern auch über Philosophisches. Und er gab an, dass niemand mit ihm irgendwie sich unterhalten könnte. In tiu sama tempo in St. Petersburgo estis io bien havanto con sia servutulo. Zur gleichen Zeit gab es in St. Petersburg einen Grundbesitzer mit einem Leibeigenen. Exciente pri la annonzo de la mimikisto, la bien havanto sendis al li sian servanton, al quo li ordonis nepre paroli con la mimikisto. Als er erfuhr die Sache mit dem Schauspieler, sandte der Grundbesitzer seinen Diener und gab ihm den Auftrag, unbedingt mit dem Schauspieler zu reden. Tio venis, ciò vi effettive povas libere paroli per mimico, ohne demandis la villagianon? Dieser kam auch. Kannst du wirklich frei reden, nur durch Mimik? Fragte man den Dorfbewohner. Mienchnes cias, kio gies, das per mimico, li respondis. Ich weiß nicht einmal, was das bedeutet, Mimik, antwortete er. Je tiuci respondo, ciui multe ridis, tamen one clarigis alla villagiano, che paroli per mimico estes tiu sama, kio paroli per signoe de manoe. Bei dieser Antwort begannen alle hellauf zu lachen und dennoch erklärte man dem Dorfbewohner, dass durch Mimik reden das gleiche bedeute wie mit Handzeichen zu reden. Ha, mi comprenas, diris la villagiano. Per manoe mi povas paroli tre bone. Mi tiel ofte parolos, char mi havas mutan fraton. Ja, jetzt verstehe ich, sagte der Landbewohner. Mit den Händen kann ich sehr gut reden. Ich rede sehr oft so, denn ich habe einen stummen Bruder. Kiam da instruitulo exciis, con kiu li devos paroli per mimico li forte ecridis, kai anto attestante promessis doni alla villagiano 300 rubloin, se le effektive povos clarigiati per mimico au almenau ion compreni el tio, kion li instruitulo al li parolos. Als der gelehrte Schauspieler erfuhr, mit wem er mit Mimik zu reden habe, begann er sehr zu lachen und vor Zeugen versprach er, dem Bauern 300 Rubel zu geben, wenn er wirklich mit Mimik sich ausdrücken könne oder wenigstens verstehe etwas von dem, was er, der Gelehrte, zu ihm sagen werde. Tiun ci promesson la instruitulo consentis ecce doni per scribo. Dieses Versprechen, das gab der gelehrte Schauspieler sogar schriftlich. La bien havanto al quo appartenis la nova mimikisto, ancao promessis doni al li plenan liberon, ca tudec oren moneroen se li comprenigios, cun la instruitulo per mimico. Der Gutbesitzer, der Eigentümer des neu hinzugekommenen Pantomimen, versprach, ihm die Freiheit zu geben und 200 Goldstücke würde er sich mit dem Gelehrten mit Mimik verständigen können. Se vi ne povos inter parole, vi ricevos dudek quin bastonoin, aldonis la ben havanto, ciu vi volas au ne. Aber wenn du nicht mit ihm dich unterhalten kannst, dann bekommst du 25 Hiebe, gab der Gutbesitzer gleichzeitig zu verstehen. Willst du das oder nicht? Yes, mi consentas cum plesuro, respondes la villagiano. Ja, ich sag zu, mit größtem Vergnügen, antwortete der Bauer. Cayenne en definita horo, la dume mi quisto en iris en la salonon, cae sidigis unu contra la dua. Und zur festgelegten Stunde kamen die zwei Pantomimen in einem Raum zusammen und setzten sich gegenüber auf. Die ci ancao sidis multege attestantoi, consti emo, attendante la interessan paroladon. Dort saßen auch schon viele Zeugen, die mit Interesse warteten auf die interessante Unterhaltung. La instruitulo commences la unua, der Gelehrte begann. Desirante provi la scion de la villagiano li montris ali unu fingron, diu ci en la mimico de la instruitulo devis signifi, dio estes unu. Er wollte auf die Probe stellen das Wissen des Bauern und zeigte mit einem Finger auf ihn, denn in seinem Verständnis müsste das heißen, Gott ist ein Einziger. La villagiano respondante montris du fingron. Der Bauer gab als Antwort ein Zeichen mit zwei Fingern. La instruitulo ecmiris et lipensis, getiuci estes simpla occasezzo. Der Gelehrte wunderte sich, aber er glaubte, dass das einfach ein Zufall ist. De montris alla villagiano man Platon signate regno. So zeigte er die Handfläche dem Bauern als Zeichen der Herrschaft. La villagiano tui montris alli pugnon. Der Bauer zeigte ihm sofort die Faust. La instruitulo cae ciu attestanta est estremi rigita, e principe la instruitulo. Der Gelehrte und alle Zeugen waren sehr verwundert, vor allem der Gelehrte, Schauspieler. Li rugigis de chagreno cae cum colero, li montris supren cae mal supren. Dio ci signifas, Dio estas en la cielo cae sola terra. Er wurde rot vor Scham und vor Wut, zeigte er hinauf und hinunter, das bedeuten sollte, Gott ist im Himmel und auf der Erde. Ciu ec regades la villagianon. Nun schauten alle gespannt auf den Bauern. Li en tiu sama minuto el tiris antauen la manoen, cae faris signon quasa li ion trainas. In der gleichen Minute zog er die Hand nach vorne und machte ein Zeichen, gleichsam wie wenn er etwas ziehen würde. Ciui estis sen fine mirigita, la instruitulo do ecce exaltis, li sentis sin mortigita. Alle waren ohne Ende verwundert und der Gelehrte sprang sogar auf, er fühlte sich gleichsam tot. Li rapide el prenis, el apocho monuion, cae tui el caculis alla villagiano tritzen drublein, cun lia cun parolanto prenis cae tranquille cascis, in seinen Burschen. Schnell zog er aus der Tasche den Geldbeutel und zählte daraus für den Bauern 300 Rubeln. Und diese Geldsumme nahm der Gesprächspartner und verbarg sich schweigend in seiner Tasche. Neniu comprenis pri cio parolis la mimicistre, cae tial oni decidis demandi aparte la instruitulon cae la villagianon pri cio ili inter parolis. Niemand verstand, worüber die zwei Pantomimen geredet hatten, und so beschloss man, den Gelehrten und den Bauern getrennt voneinander zu befragen, worüber denn das Gespräch gegangen sei. Antaue estis forigita la villagiano. Zuerst wurde der Bauer weggebracht. Tre ec interessita lates tante consciemo cae mal patientio attendis, cion diros la instruitulo. Äußerst interessiert und voller Ungeduld warteten die Zeugen, was der Gelehrte sagen würde. Diuci rapidis tranquilligi ilian malpatienzon. Der spannte sich auch gar nicht länger auf die Folter. Mine niam ancora rincontis homon quo povus tiel libere clarigi per mimico. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der so frei sich mit Pantomime ausdrücken kann. Mimemtre ofte pensas anta olmi ion diras, quamcam mi lernis tiun ci malfeligian scientiam presca 30 jahrein. Ich muss selbst oft nachdenken, bevor ich etwas sage, obwohl ich diese unglückliche Wissenschaft vor fast 30 Jahren gelernt habe. Diuci est estremirinda simpla tutte ne instruita villagiano, cae til lepere respondas per mimico tia impure philosophia in demandoin. Das ist echt faszinierend, ein einfacher und überhaupt nicht gelehrter Bauer und so frei kann er allein durch Pantomime so rein philosophische Fragen beantworten. Tremirinde, Tremirinde. Sehr wunderbar, sehr wunderbar. Se tiro do al ni signoro, pricchio vi inter paroles. Aber mein Herr, jetzt sagen Sie doch, worüber haben Sie denn geredet? Vido, signore, unue in la commenzo della parolato mi diris alla villagiano che Dio est das uno. Schauen Sie, meine Herren, am Anfang des Gesprächs sagte ich zum Bauern, dass Gott ein einziger sei. Li al mi respondis che Dio estes quancam uno, sed li tamen estes duobla, cia li estes samtempe Dio cae homo. Der Bauer antwortete mir, dass Gott, obwohl er ein einziger ist, trotzdem in zweierlei Gestalten daherkäme, denn er sei Gott und Mensch. Tiunci ideon la villagiano esprimis per signo de du fingere. Diese Idee hat der Bauer durch das Zeichen von zwei Fingern ausgedrückt. Mi pensis che le ocase respondis al mi vere. Ich dachte, dass er durch Zufall auf wahre Art mir geantwortet habe. Tial mi changis la temon della parolado che mi montris al liman Platon. Esprimante per tiuci signo che Rosuio est es bon construite regno. So habe ich das Thema gewechselt und ich zeigte ihm die Handfläche und wollte dadurch ausdrücken, dass Russland ein völlig intakter Staat sei. Cali respondis al mi, che Russuio est es regno uno potenza, ca est es supla sceptro de imperiestro, pugno signifas sceptron. Und er antwortete mir, dass Russland ein Reich ist, das von einem beherrscht wird, und nämlich unter dem Zepter des Zaren stünde. Denn die Faust bedeutet ein Zepter. Tia mi rae, min tunis alla unua temo, cae montrinte supren, cae mal supren, mit iris per tiu ci signo, cae Dio estes in la cielo, cae su la terra. So kam ich zum ersten Thema zurück und indem ich hinauf und hinunter zeigte, sagte ich dadurch, dass Gott sowohl im Himmel als auch auf der Erde ist. Kaili finis mian penson, dirante che Dio estes cie. Und der hat, der Bauer, meine Gedanken weitergesponnen, indem er sagte, dass Gott überall sei. Ciu Dio, ci min convincis, che Dio ci simpla, villagiano tiu ci mal clerulo tutte le pere povas paroli, per tiu per mimico cae mi antauli minclinas. Das alles hat mich überzeugt, dass dieser einfache Bauer, dieser Ungebildete, völlig frei sprechen kann mit Gestik, Mimik, Pantomime, und ich verneige mich vor ihm. Oni vocis la villagianon cae ancor limpetis raconti pricio li parolis cunde instritulo. So rief man den Bauern und fragte ihn, er solle doch sagen, worüber er mit dem Gelehrten gesprochen habe. Ni presca nenion parolis, diris la villagiano. Wir haben fast überhaupt nicht geredet, sagte der Bauer. Ni nur minazis uno alla dua, li al mi, kai mi al li. Wir haben uns so gegenseitig bedroht. Er mich zuerst und dann ich ihn. Mi estimata signore, pobas tutte bone paroli per signo de mano, e ciao mi havas mutan fraton, con quio mi ciam tiel inter parolas. Ich, mein verehrten Herrn, kann sehr gut mit Handzeichen reden, denn ich habe einen stummen Bruder, mit dem ich immer so mich unterhalte. Tiu ci signoro li montris la mimikiston, montris al mi fingron, cae mi tui comprenis, cae li volas al mi el picchi oculon. Dieser Herr, sagte er, indem er auf den Pantomimen zeigte mir einen Finger und ich habe sofort verstanden, dass er mir ein Auge herauspicken will. Cae mi respondis, cae mi povas el picchi ali ecce amba oculoin, du fingre. Und ich habe geantwortet, dass ich ihm beide Augen auspicken kann. La signoro credeble e coleris per tiu ci respondo cae diris al mi, cae li donos al mi sur vangon man Plato. Der Herr geriet außer sich wegen dieser Antwort und sagte mir, dass er mir eine Ohrfeige geben könnte. Das bedeutet die Handfläche. Cae mi respondis, cae mi mem preferas pugnon, quo ia foie tre bone efficas. Aber ich antwortete, dass ich die Faust bevorzuge, was es sehr effektiv ist. Tiam la signoro tutte e colerinte, cae deserante credeble min timigi diris, cae li min supren levos kai poste jetos alla terra. Dann sagte der Herr ganz außer sich, und er wollte mich wahrscheinlich einschüchtern, da sagte er, dass er mich hinaufschmeißen würde und dann zurück zur Erde. Mi respondes al li, che se li provus tion ci fare, mi prenus lin per la haroi, che trenus sulla planco. Und ich sagte ihm, wenn er das machen will, dann würde ich ihn an den Haaren nehmen und ihn auf dem Boden herumschleifen. Tio ci estes cio, pricio ni parolis, das ist alles, worüber wir geredet haben. En la salono ex sonis lauta ridego, de cia attestantoi. Che la malfelice instruita mimicisto, tutte ne sciis cium fari, tre convosita li nur mortis la lipoin cae silentis. Im Raum war ein lautes Lachen zu hören von allen, die dabei waren, und der unglückliche, gelehrte Schauspieler wusste überhaupt nicht, was er machen sollte, ganz durcheinander, biss er sich nur auf die Lippen und blieb still. Entirci samatago li forvituris el St. Peterburgo. Noch am gleichen Tag verließ er St. Petersburg. Wir gehen in unserer schönen Nachbarschaft Weimar spazieren und besuchen das Tempelherrenhaus, das Grand Hotel Russischer Hof, und dann gibt es ein paar Informationen über die wichtige Freimaurerloge Anna Amalia zu den drei Rosen. Kai hodia ni estus de nove in Weimaro, kai ni comenzu per presentato della Templaneo. Pri la Templaneo, kai poste ni estus in la hotelo Russischer Hof, kai finfine oni audos interessen afferon pri la framasona logio, exa logio, Anamalia zu den drei Rosen. La Templaneo, Tempelherrenhaus in la Germana, estis occasigeo in Weimaro, Cilmparco, in cius origino estis estinto orangeo. Hodiau giroinas post bombado fare della Allianzanoi in 1945. Cilmparco ali construigitis in la curo della nova rancho Parca, dum encor pigo della Yama mem stara giardeno Welscher Garten in la Parcan tuton, mal nova forzeo nomita altes Orangenhaus, jerom antica parco salono pola duca cortego. Dio sequis la plano in de Johann Friedrich Rudolf Steiner. Situas ci proxime alla Romia domo, la anca gotica capello nomita eo pentritis fare de Georg Melchior Kraus, che la ideo venis de duco Carlo Augusto post inspiro cium legaines dum vido della gotica domo en la Wörlitz Parco. Tie ci ocasis multae arrangioi tre gaiae expositioi concertoi cotopo, la qua lignae sculptagioi de supernatura grandezzo della cortega sculptisto Martin Gottlieb Klauer montris templanoin, el cio venis la nomo, polo tutto. Fakte, mal multan jarum pli frue in 1782 la sin el la templanoi identigantae logianoi framasonismai de Anna Amalia zu den drei Rosen interrompis ian laboron. Il reactivis nur in 1808 la lignae figuroi anstataugitis per cresagioi de Johann Peter Kaufmann. La templanoi de Klauer venis in la internon de la centura nov cotica forzeo. Citiu servu cil sommer eo pro la duca familio. L'architecto Carl Friedrich Christian Steiner anca responsis pri la ali construado. La malnovae bild cartoe existis minimume quin statue de Kaufmann. Uno el ile ancora existas ca spekteblas in la Goethe-Museo. Ecte 1820 oni cotime nomis la tuton Templeherrenhaus post ali construo Genov goticajo, cae al construo de turo, gia plenumis functiun somma dometan, por la familio de la duco. Goethe mem proponis la aldonon de turo. Tiel la templaneo igis la plei iuna architectura elemento de Ilmparco. Cis 1865 estis ene colossa plastico Goethe mit Psyche, quio admireblas nun en la nova museo. La complica translocico videblas sulla interessa friso della Stegmann-Domo. poste ci servis kiel concerteo Italia de Ferruccio Busoni kaj Franz Liszt kaj ankaŭ kiel ateliero de Bauhaus, ekzemple de Johannes Itten. Oni ankaŭ raportis pri kajegaj festoj de Bauhausanoj surloke. La blasono de Ludovico de Gleichen ankaŭ spekteblas ĉe la ruino artefarita, kiu ofte konfuzatas kun la templanejo. En printempo 1945 la domo suferis bombatakojn, restis nur turo. La turo, kiu faritis laŭ la plano de Goethe mem, de la kaufmannaj figuroj nur torso restis samloke, kaj la alia estis en la kelo de la romia domo. Rekonstruo post la milito ne faritis, quancom ja estis ideoj pri la reestigo de la tuto. En 2021 aldonitis das grüne labor en la cadro de la evento de la tutgermana horticultura expositio Buga 2021. Interessas hedero, kio estis tre malnova apud la ogif arca fenestro. Interessas ancor pilastro. Sur kies supra platformo staras la ununura restinta torso. La musicisto Moby fascinicis de la templaneo, ca pro tio li aunamis la covrilon de la sondisco The Right Thing cun mem farita foto de gi, ca pro tio anca rapportis la mas comuniciloe. Oniam mencis la framasonan logion, cio nomigis Anna Amalia zu den drei Rosen. Gi funditis in 1764 in Weimaro. In la nascitstago de la nom patrino cae ducino Anna Amalia de Sachsen-Weimar Eisenach, cae la unua nomo estis Johanno Logio. Dum la unua iardeco estis acrae disputoe pri la orientigio, proce la Logio devis officiale cessigi la laboradon ecte 1782. Post la morto de la ducino, la filo Carlo Augusto commissiis la framasonain fratoen Goethe cae Friedrich Justin Bertuch reactivigi la laboradon de la logianoe. Cae Goethe remarcis en la dec unua de maio 1808 ca li proponus Bertuch por la posteno de la maestro. Facte li electitis, ca in 1809 anca Christoph Martin Wieland acceptitis cil cun logiano. Sideo estis la fest salonego ca la apudae chambroi ene de la Vitvina Palazzo, cia post la morto de la Ducino mancis functio al G. Dum la decnaua iarcento la logio igis unu e la sociae centroi de Weimaro, ca inter 1848 ca 1853 la logia salonego trovicis en la posta allo di Grand Hotel Russischer Hof. In 1853 oni translocigis en nov construita domo sur grundo cium postlasis Johann Nepomuk Hummel. Post la malpermesso de framasonismo en nazia Germanio, ca la expropriatigo, la logieo recevis alian funccion. La usonanoe, post la liberigio, repermesis la tuton, sed post la potenza chirosovetia, de nove malaperi devis la logio. La malmulto da fratoi, cui daure havis la esperin je nova comenzo, rencontigis cil rondo de privatuloe, ci hotelo Russischer Hof. Laste anigio alla fratio private ocasis in 1962, cae refundigio igis in Hamburg in 1990. La lum al portato estis in Weimaro in 1992. Ciu nue gastis in la Luca Salonego di Bauhaus Universitato, cae posta in la Hotelo Amalienhof. Inter 2006 cae 2009 la annoi convenatis in la Volberkello della Urbomuseo de Weimaro, cae nova heimo estis poste cis 2012 la Kirmskrako domo, poste la Hotelo Leonardo. Multa gravuloe estis annoi, exemple Wieland, Museus, Bertuch, Goethe, Justus Christian Loder, Karl August, Johann Nepomuk Hummel, Karl von Schiller, Ludwig Preller. Cae nun ni venos alla Hotelo Russischer Hof, precio iam estis mencio, ĉu le fra masonistoj? Kaj del rusiŝa hof, kiu nomiĝis ĝis 1840 Alexanderhof, estas luksa hotelo ĉe Goetheplatz. Inter la gastintoj estis Franz Liszt, Richard Wagner, Goethe, Alexandro la Unua, Zau de Ruslando kaj Giacomo Meyerbeer. La historia ero de la domo starigitis en 1805 en stilo de klasikismo. La ejo kun tri etaĝoj havis selan tegmenton, ĝi ordigitis per pluraksa el saltanta kolonego kun gablo triangula kaj bovokulo, flankite de du kvaraksaj flankaj aloj. En 1907 la tuto restauritis laŭ mode, kaj la fasado ricevis ornamaĵojn secesiajn. La malsupra etaĝo ekipitis per ŝobofenestro. Okaze de nova renovigo en 1961 jaro la malnova aspekto fasada referitis kun pli simplaj formoj. La kresko en loĝantaro estis la instigo pli altrangigi la jaman porkbazaron, kaj ĝi fariĝis post planto de arboj Karla Placo. Sekve la gastejo allogis aŭtomate multajn interesatojn. Ĝi iĝis renkontiĝscenejo inter Franz Liszt, Clara kaj Robert Schumann. Estis la unua estado de Liszt en Vermaro antaŭ ol li fariĝis kortega kapelestro kaj direktoro de la operejo. Krome li fondis Liszt la klubon Neu-Weimar Verein. La vico de elstaruloj plenigis inter aliaj Friedrich Heppel kaj la skulptisto Ernst Ritschl, la kreinto de la Goethe-Schiller-monumento antaŭ la Germana Ŝtata Teatrejo. La aktorino Eleonora Duse gastis ĉi tie kiel ankaŭ la rusaj poetoj Ivan Turgenev kaj Lev Tolstoj. En 1847 fonditis surloke la Mittwochsgesellschaft aŭ Schlüsselverein Mercredo Societo, kies celoj estis scienca distrado kaj distriĝado kaj sprita konversado. Sekve iĝis la hotelo societa centro de la tempo post la Weimara klasikismo kaj fondoloko de diversaj burĝaj societoj, ekzemple de la Por Artista Klubo. Inter la membroj nombriĝis unue la majstroj de la Grandduka Saksia Altlernejo, poste ankaŭ ili de Bauhaus. Post la dua mondmilito la hotelo regajnis la tradicion nomon kaj iĝis centro de sekcio de la Kristandemokrata Unio. En 1980 startis novaj renovigilaboroj, malnovaj kortaj ejoj estis forigitaj kaj nova trialaĵo faritis. La interna korto ricevis tegmenton, kiu spac liveris por moderna kuirejo. Ekde 2010 ĝi membras la hotelo ĉe Best Western Hotelaro, kaj la nomo ŝanĝiĝis iomete je plene Best Western Premier Grand Hotel Russischer Hof zu Weimar.